Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 20. Bei uns zu Gast Herr Thomas Scholz, Geschäftsführer Gustav Wolf, Wild Ropes Suzhou. Als Topmanager in China ist Herr Scholz seit über 20 Jahren für deutsche und chinesische mittelständische Unternehmen tätig. Er ist in mehreren Branchen zu Hause, vom Maschinenbau und Mechanik für die Metall-, Kunststoff- und Holzverarbeitung bis hin zu Elektro- und Medizintechnik sowie deren Dienstleistungen. Seine internationale Aufgabe umfassen Aufbau, Entwicklung und Umstrukturierung von Produktionsstandorten, Etablierung neuer Produkte und Technologien auf dem Markt. Dabei setzt er auf Change Management mit interkultureller Expertise auf dem asiatischen Markt und effektiver Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Das freut mich sehr, Thomas, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, vielen Dank, Xiaolong, für die Einladung zu diesem Broadcast. Freue mich, dass ich dazu beitragen kann. Und ich möchte alle, ja, die jetzt zuschauen, herzlich begrüßen. Und ich hoffe, dass es eine interessante Session wird, die ich hier mit meinen Erfahrungen, die ich in China gesammelt habe, dann auch vermitteln kann.
Ja, Thomas, du bist ja wirklich für mich der ideale Manager für KMU aus Deutschland. Und du warst lange in China, aber wie kommt das, dass du zu dem ersten chinesischen Job gekommen bist?
Ja, das war eigentlich so ein bisschen auch mit Glück verbunden. Ich war zuständig bei dem Unternehmen Klöckner Müller in Bonn für internationale Fertigungsprojekte. So, und zu meinen Aufgaben und Verantwortungsbereichen gehörte zwei Joint Venture in China. Und als es darum ging, eine höhere Fertigungstiefe in China zu implementieren, wollte man das nicht im Joint Venture machen, sondern man hat Überlegungen angestellt, das in einem eigenen Unternehmen durchzuführen. Und ja, so war das im Prinzip die Idee geboren. Und ich hatte das Glück, dann am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt da zu sein. Und man hat mich gefragt, ob ich das Interesse hätte, die Aufgabe wahrzunehmen, die Firma in China aufzubauen. Und das habe ich dann wahrgenommen.
Super. Und wann genau war das, als ihr mit Familie letztendlich auch nach China gezogen seid? Und welchen krassesten Erlebnisse habt ihr damals gehabt in China?
Ja, also das war im Jahre 1998. Da habe ich zunächst einmal ein Jahr alleine hier in China gelebt und gearbeitet, um im Prinzip dann auch genug Zeit zu haben für die Familie. Weil wenn man, es war geplant, ein Werk auf die grüne Wiese zu stellen, und dann ist der Job 24/7, also rund um die Uhr, und dann hat man natürlich keine Zeit für Familie. Und dann, sag ich mal, in einem Umfeld, was, sag ich mal, unbekannt ist, also habe ich gesagt, die Familie kommt nach einem Jahr nach. Und so haben wir das also dann auch gemacht. Was waren die krassesten Dinge? Ich denke mal, für die Familie als solches ist China natürlich eine ganz andere Kultur wie die westliche Kultur, die wir vorgefunden haben. Und von daher hatten wir schon einige Erlebnisse, die ganze Familie auch dann betroffen haben. Es ging dann zum Beispiel auch die Sprache. Ja, die Kinder mussten zur Schule, aber in der Schule wurde damals in der internationalen Schule nur Englisch gesprochen. Die Kinder konnten aber nur Deutsch. So, das war die erste Hürde, die die Kinder wahrzunehmen haben, eine Sprache zu lernen. Zu dem damaligen Zeitpunkt waren meine Töchter 8 und 11 Jahre alt. Und in Deutschland hatte man also da noch nicht die Sprache, insofern im Kindergarten oder auch in der Schule mit einer englischen Sprache gelernt. So, das waren so die erste Herausforderung. Damit sie aber auch im Weiteren im Deutschen dann weiter sich entwickeln konnten, haben wir zunächst einmal in der Familie zu Hause in Englisch gesprochen und dann, nachdem sie also dann etwas fitter waren im Englischen, sind wir wieder zum Deutschen zurückgekehrt.
Ja, da habt ihr ja echt richtig umgestellt.
Ja, ich denke mal, was auch interessant war, wir waren im Prinzip die erste Familie in Suzhou, erste deutsche Familie, die hier in China, in Suzhou angelandet ist. Und von daher, 20 Jahre oder 22 Jahre her, waren noch Ausländer, ich sage einfach mal so ein bisschen fremde Lebewesen für die chinesische Bevölkerung.
Okay.
Und von daher, meine beiden Töchter sind blond. Und das war natürlich die Attraktion bei all den Chinesen, die nur schwarze Haare haben.
Ja.
Plötzlich zwei Mädels in dem jungen Alter, da in China blonde Haare hatten. Und jeder hat versucht, mal zu berühren, ob das auch alles echt ist. War das also auch schon mal eine Erfahrung, die Kinder und wir gemacht haben. Ich denke auch, die ersten Jahre, was man heute findet, es gab keine westlichen Restaurants. Ja, es gab relativ wenig westliches Essen, bis, ich würde sagen, gar kein westliches Essen. Und bestimmte Dinge gab es einfach nicht zu kaufen. So, das heißt, wir hatten relativ viele Care-Pakete aus Deutschland nach China in der Anfangszeit. Auch es war, ich sag mal, zurück zur Natur. Viele Dinge haben wir angebaut im Garten oder wir haben zum Beispiel auch eigenes Brot gebacken, was früher eigentlich gar nicht so war. Man ging zum Bäcker und hat dann alles bekommen.
Ja.
Wenn wir Brot haben wollten in China, mussten wir nach Shanghai fahren zum Hilton. Das war das einzige Hotel, was einen deutschen Bäcker hat. Und dort konnten wir also dann Brot einkaufen. Ja, also das waren so ein paar Sachen. Und aber was wir auch gelernt haben und was die Kinder gelernt haben und zu schätzen gelernt haben, ist zum Beispiel ja, ganz einfache Dinge wie jetzt Gummibärchen oder Haribo, weil das gab es alles in China nicht. Ja, auch Schokolade, so wie wir sie kennen, gab es nicht. So, von daher haben sich die Kinder über solche Kleinigkeiten, die Care-Pakete kamen, gefreut.
Ja, also dann habt ihr tatsächlich wie in einer Sprachinsel gewohnt und in China. Das sind spannende Geschichten. Ich wollte noch mal eine Frage stellen, bevor wir dann zu dem beruflichen Teil von dir in China wechseln. Und zwar, wenn du jetzt die 22 Jahre vor Augen passieren lässt und sagen, das ist wirklich eine lange Zeit, ne? Und da wird jeder durch die 22 Jahre auch verändert. Aber was genau, wenn du sagst, deine 22 Jahre hat dich verändert in Situationen, wo du dich vielleicht anders verhalten hättest, als wenn du nicht in China die Berufserfahrung hattest?
Ja, ich will es mal so sagen. Ein entscheidender Punkt, denke ich, ist das Alter. Ja, 20 Jahre später bist du natürlich schon ein bisschen älter geworden und du hast eine gewisse Seniorität. So, ich bin mehr oder weniger mit 38 Jahren nach China gekommen und habe eine verantwortungsvolle Aufgabe als General Manager übernommen. Eigentlich in relativ jungen Jahren, möchte ich sagen. So, diese Herausforderung, dann ein Werk auf eine grüne Wiese zu stellen, das hat man natürlich nicht alle Tage. Und von daher war am Anfang mit der Kultur zurechtzukommen. Man hat oder man kommt halt als Deutscher nach China und will halt Dinge so ein bisschen auch machen, wie man sie in Deutschland gelernt hat. So, und da fangen die ersten Fehler schon an. Ja, das funktioniert einfach nicht. Und ein weiterer Punkt ist, denke ich mal, über die Entwicklung hinaus, dass man als Deutscher relativ ungeduldig ist. Ja, das ist man auch als Jugendlicher, denke ich mal. Also nicht nur als Deutscher, sondern im Grunde ist die Natur bei den Deutschen, es muss alles relativ schnell gehen. Man muss direkt auf den Punkt kommen. So, und in China dauert das alles etwas länger. Das ist, sag ich mal, wie so eine Schnecke vom Anfang. Man kreist und dann kommt man irgendwann zum Punkt, wo es dann wirklich um die Sache dann geht, um die diskutiert werden muss. So, und da denke ich mal, ist heute aus meiner Sicht Seniorität und Gelassenheit, Geduld ein Gut, was sehr wichtig ist für erfolgreiche Arbeit in China.
Ja, du hast ja viele Stationen gehabt und ich habe auch in der Anmoderation schon erwähnt, wie viele Industrie schon du betreut hast. Welche Phase oder welche Laufbahn findest du persönlich am erfolgreichsten oder bist du sehr, sehr stolz drauf?
Eigentlich muss ich sagen, die gesamte Laufzeit oder der gesamte Werdegang hier in China war eine aufregende Zeit, eine spannende Zeit. Und es ist schwierig zu sagen, was war jetzt der Höhepunkt. Ja, zu Beginn war es sicherlich eine super Herausforderung, in einem Land mit neuem Kulturkreis eine Aufgabe wahrzunehmen, ein Werk auf die grüne Wiese zu stellen. Das war sicherlich eine Herausforderung, die man nicht alle Tage zu meistern hat. Im nächsten Bereich, das zweite Unternehmen, was ich aufgebaut habe, für ein norwegisches Unternehmen, da habe ich die Branche gewechselt. Da ging es dann in die Medizintechnik. Auch wieder eine ganz neue Herausforderung. Und dann zu einem Zeitpunkt, das war dann 2003, wo SARS im Prinzip SARS aufgetreten ist als erste Pandemie, die ich hier in China erlebt habe. Also inzwischen mit Corona, das ist jetzt meine zweite. Und das war auch eine Herausforderung, die zu meistern war, weil viele Dinge, die passiert sind zu dem Zeitpunkt, da hätte man gesagt, wie ist das möglich? Ich kann das nicht umsetzen. So, und von daher würde ich sagen, ist das auch für mich ein Meilenstein gewesen einer Zeit, ein Werk oder eine Firma zu gründen, die auch relativ schwierig in China war. Der dritte Punkt oder die dritte Firma, die ich übernommen habe, war auch wiederum eine andere Herausforderung. Das war ein Unternehmen, was ich nicht selber gegründet habe, sondern ein Unternehmen, was bereits bestanden hat über 10 Jahre. Das heißt, hier bin ich auf ein Unternehmen getroffen, das schon 10 Jahre existierte und im Prinzip weiterentwickelt werden musste. Also auch von der Thematik her eine etwas andere Richtung, wie das, was ich bis dato gemacht habe. Und hinzu kam, dass zu der Aufgabe Fabrik, Produktion, After-Sales und After-Sales-Service hinzukam. So, in der heutigen Unternehmung, denke ich mal, ist auch wiederum eine Aufgabe. Das Unternehmen war 9 Jahre vorhanden und hier war eine Restrukturierung erforderlich. Nachdem hier, Managementfehler aufgetreten sind und man entschieden hat, hier einen Umbruch zu gestalten, hier eingestellt, um diese Aufgabe wahrzunehmen und zu lösen. Daher kann ich eigentlich nicht sagen, dass welches Unternehmen oder welche, wo habe ich am meisten gelernt oder wo habe ich am meisten, was hat mich am meisten weitergebracht. Ich denke mal, alle Stationen hatten ihr besonderes bestehen werden.
Das glaube ich. Und ich denke auch, dass du in den letzten 22 Jahren viele Erfolgsmomente hast. Und unter anderem, wie du jetzt in diese vier Stationen aufgezählt hast, sind unterschiedliche Herausforderungen. Aber was sind dann grundsätzlich deine Vorgehensweise, wenn du in eine neue Unternehmung reinkommst und das versuchst, dein Bild zu schaffen? Und dann Lösungsansatz zu finden, konkrete Lösungsansatz zu finden und es auch umzusetzen. Wie gehst du eigentlich konkret vor? Ich denke, das ist so ein bisschen individuell, je nach dem Manager. Jeder geht anders vor. Wie ist eigentlich dein Stil?
Ja, also ich bin ein sehr prozessorientierter Typ. So, das heißt für mich, ich sage einfach mal in Gedanken, Value Stream Mapping. Ja, das ist so ein bisschen meine Vorgehensweise, dass ich mir alle Prozesse im Unternehmen anschaue und dann als weiteres dann auch mit den Mitarbeitern Gespräche führe, um da auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, weil das, was man sieht oder das, was man an Prozessen beschrieben hat, ist ja nicht alles. Insofern eine Kombination aus Prozessanalyse und Gesprächen mit Mitarbeitern, um den Gesamtprozess dann zu verstehen und auch um die Kultur im Unternehmen zu verstehen, ist, denke ich mal, ganz, ganz wichtig zu beginnen. Und nicht mit einer vorgefassten Meinung oder gleich mit irgendwelchen Dingen zu starten und dann Dinge umzusetzen und eigentlich Schäden anzurichten. Also man muss da zumindest bei bestehenden Unternehmen sehr vorsichtig sein in der Vorgehensweise und auch dann wirklich durch die Mitarbeitergespräche zu erfahren, wie ist die Kultur, wie funktionieren die einzelnen Mitarbeiter, wie denken die einzelnen Mitarbeiter. Ich denke, das ist ganz wichtig. Was ich sagen kann aus meiner Erfahrung her, ist, Maschinentechnologien, Materialien, Methoden, das ist für jedes Unternehmen eigentlich irgendwo das Gleiche. So, was ist unterschiedlich und was ist wichtig für den Erfolg eines Unternehmens? Ich denke, das sind die Mitarbeiter nach wie vor. So, und das ist, denke ich mal, auch ein Unterschied zum großen Teil gegenüber Deutschland. Da wird das Managen oder das Leiten von Mitarbeitern nicht in dem Sinne, ich sag mal, ich will nicht sagen wahrgenommen, aber nicht die Wertigkeit gegeben. In Deutschland ist man wird sehr viel auf Produktkenntnis und Methodenkenntnis und solche Dinge als Führungskraft festgelegt, aber nicht im Bereich der Mitarbeiterführung. So. Wobei ich aber davon überzeugt bin, dass das egal, ob in China oder auch in Deutschland oder in anderen Ländern, ist Mitarbeiterführung enorm wichtig, um das Unternehmen weiterzuentwickeln.
Die Wichtigkeit der Mitarbeiterführung, hast du das für dich im Laufe deiner Top-Manager-Laufbahn in der verschiedenen Firmen selber beobachtet und auch entwickelt? Oder ist es grundsätzlich deine Vorgehensweise schon von Anfang an?
Ich bin da so ein bisschen geprägt worden von meinem Chef in der Vergangenheit oder wie ich noch in Deutschland gearbeitet habe, dass er darauf Wert gelegt hat, dass seine Mitarbeiter zum Teil rotiert sind, das heißt in verschiedenen Bereichen tätig waren und da Erfahrung gesammelt haben und dass man hat auch die Mitarbeiter Fehler machen lassen. Aber dass man aus den Fehlern gelernt hat und Dinge zu verbessern und dass diese Fehler nicht wieder gemacht wurden. So, und dieses Prinzip habe ich eigentlich immer beherzigt und auch in China umgesetzt oder versucht umzusetzen und ich denke mal auch zum Teil erfolgreich. Und wenn ich sehe, worauf ich auch stolz bin, ist, dass ich Mitarbeiter entwickeln konnte, die heute selber Geschäftsführer Unternehmen sind.
Ja, das ist natürlich sehr erfreulich, das zu beobachten. Ne? Dass, Manager sind ja letztendlich auch Coaches und ist natürlich schön zu beobachten, dass seine Coach später sehr erfolgreich ist.
Ja, Und es gibt zum Teil auch Schlüsselerlebnisse, die einem, sag ich mal, auch stolz machen. Ja, ich habe zu Beginn einen Studenten eingestellt, der eigentlich als Dolmetscher tätig sein wollte, und habe ihn gefragt, was hast du denn für ein Hobby? Und dann sagte er, ja, ich habe eigentlich Computer und IT, das ist so mein Ding. Ich sage, okay, ich suche einen. Ja, hast du nicht Interesse, beides zu machen, Übersetzung und IT? Weil zum damaligen Zeitpunkt unser Unternehmen war relativ klein und die IT-Abteilung, da wirklich einen Spezialisten zu bekommen und zu beschäftigen, hat eigentlich keinen Sinn gemacht. Aber so eine Kombination, das ist, war ganz interessant. So, und der junge Mann hat das wahrgenommen. Und ja, er ist heute IT-Leiter von Freudenberg IT und ist zurzeit für Freudenberg in Amerika. Das heißt also eigentlich, ja, aus einem Hobby hat er ja eine Berufung gemacht.
Das ist eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und ich denke, er ist dir natürlich auch sehr, sehr dankbar. Und das macht einen auch wirklich zufrieden, wenn man seinen Erfolg sieht. Zu dem Thema kleine und mittelständige Unternehmen. Und du hast wirklich einschlägig für kleine und mittelständige Unternehmen in China die Führungsverantwortung gehabt. Was glaubst du, was die deutschen kleinen und mittelständigen Unternehmen in China für Herausforderungen haben und im Vergleich zu vielleicht größeren Firmen, die in China auch tätig sind?
Ja, ich denke mal, die Herausforderung ist, und da muss ich sagen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Ja, für die KMUs ist es wichtig, dass sie der Kampf um die Marktstellung hier in China. Und insbesondere, wenn man also sein Produkt auf dem Markt platzieren muss und man hat sehr viele Mitbewerber, insbesondere lokale Mitbewerber. Das ist für kleinere Unternehmen schon eine Herausforderung. Und ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist das sogenannte Branding, ja, der Name des Unternehmens. Ich sage mal, die großen Unternehmen wie Siemens, Bosch und so weiter, VW, das sind all die großen Namen, die braucht man in China nicht bekannt machen. Die sind vom Namen her schon relativ stark. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel unser Unternehmen Gustav Wolf nehmen, erstens ist eine, sag ich mal, Nische in der Branche. Ja, wir sind im Bereich der Aufzugstechnik. Wir bestellen die Aufzugseile her, tätig. Das heißt, dieser Bereich ist nicht allzu groß. Und der Name ist auch vielleicht nur international bekannt. Und bei großen Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Kohn und Schindler. Aber viele chinesische lokale Firmen kennen unseren Namen gar nicht. So, und da denke ich mal, ist ein Ansatz, oder die Schwierigkeit, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen, wenn der Name nicht entsprechend bekannt ist. Das heißt also hier, Marketing, Promotion, Branding ist, denke ich mal, das Highlight hier zu nennen, um erfolgreich auf dem Markt zu sein. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die Produkte. In der Anfangszeit in China sind wir mit Produkten aus Deutschland oder aus Europa auf dem chinesischen Markt eingestiegen. Und das funktioniert heute nicht mehr. Einfach, weil unsere Produkte zu teuer sind, zum einen, aber auch zum Teil technisch nicht marktkonform, so möchte ich es mal formulieren, entwickelt sind. Und wir haben erhebliche Probleme, oder Unternehmen haben erhebliche Probleme, Produkte dann auf dem Markt zu platzieren. Das heißt, Entwicklung einer R&D-Abteilung, Produkte für den Markt, ist unumgänglich für mittelständische Unternehmen hier auf dem Markt in China Fuß zu fassen. Es sei denn, man hat eine Ausnahmestellung, dass man wirklich ein Produkt hat, was es in China nicht gibt, ja, und oder schwer herzustellen ist. Das mag vielleicht sein, aber ich denke mal, für das Gros der Produkte ist das so. Und der Fehler, der die meisten Unternehmen machen, ist, dass sie versuchen, Produkte oder vorhandene Produkte, deutsche Produkte zu modifizieren für den chinesischen Markt. Und das gelingt in den meisten Fällen nicht, weil man einfach nicht die Kosten derart herunterdrücken kann, um dann kompatibel mit dem Markt zu sein. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Vorhin zum Beispiel, wenn du ein Profil hast, was in Deutschland ein gängiges Normprofil ist von 40x40, ja, das heißt nicht, dass in China dieses Normprofil existiert und es ist vielleicht 42x42 oder 45x45. So, und wenn man dann sagt, ich möchte aber das 40er haben, dann kommt man plötzlich in die Situation, dass man nicht mehr im Standard ist und das muss dann separat produziert werden und damit die Kosten auch in China ansteigen. Ja. Also ganz simpel mal sagen, ja.
Beispiele. Ja. Das finde ich total wichtig. Das entspricht auch meiner Erfahrung, Thomas, was du gesagt hast. Und ich fasse nochmal zusammen. Das eine ist wirklich Marketing und Promotion, um Branding zu schaffen in China für die KMUs. Und zweitens, dass man marktkonforme Produkt haben muss für den Erfolg in China. Und ich stimme hundertprozentig zu. Diese zwei Punkte auch in dieser Reihenfolge, wie du das erzählt hast. Und leider ist aus meiner Erfahrung, treffe ich viele Klienten, die sind erstens von ihrem Produkt in Europa oder in Deutschland sogar sehr überzeugt, möchten das, genau das eigentlich in China eigentlich auch verkaufen. Und zweitens, dass man da nicht bewusst ist, dass man in China eigentlich wirklich unbekannt ist. Und in Deutschland, in seinem Heimatland, ist man wahrscheinlich schon eine Größe und in China ganz anders. Umso natürlicher treffe ich natürlich auch solche Klienten, die Probleme haben in China, Herausforderungen und Probleme haben.
Ja. Ein weiterer Punkt, denke ich mal, ist die Philosophie. Die Produktphilosophie, um das mal so zu formulieren. Ich spreche jetzt insbesondere für Deutschland. Deutschland ist ja sehr, ich sage einfach mal, technikverliebt. Ja. Man versucht dem Kunden alles zu offerieren, eine Maschine, die alles kann. Wenn man aber jetzt sich den asiatischen Markt anschaut, dann ist nicht unbedingt das, was der Kunde haben möchte. Ja, ich sage einfach mal ein Beispiel: Stanzmaschine. So, wenn du in Deutschland eine Stanzmaschine kaufst, dann bekommst du im Prinzip einen Vollautomaten, der nicht nur stanzen kann, der kann auch bohren, der kann fräsen, der kann im Prinzip alles. Was der Kunde sich vorstellt, kann der Automat das machen. So, in Asien ist es aber so, dass du eine Standardmaschine bekommst, die einfach nur auf und zu macht. Ja, das ist einfach eine ganz normale Stanze, auf und zu. So, Teil fällt raus, fertig. So, diese Maschine kostet natürlich nur einen Bruchteil von einer Anlage, die aus Deutschland kommt. Ich habe das in verschiedenen Unternehmen gesehen. Da stehen 100 Stanzen und eine deutsche. Ja, so, Frage, warum? Ja, der Kunde sagt, okay, ich brauche nur eine Maschine, die kann alles. Aber ich brauche, um die Kapazitäten zu schaffen, um das Volumen zu schaffen, brauche ich 100 Stanzen, die nur auf und zu machen. So, also warum sollte ich dann 100 deutsche Maschinen kaufen, wenn ich 100 solche Maschinen und eine deutsche brauche? So, und das ist immer der Knackpunkt bei dem Gedanken. Ja. Das heißt, wirklich kundenorientiert und auf die Notwendigkeit. So, was haben die Deutschen gemacht? Die haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine Basismaschine, die kann auch nur auf und zu. Ja, damit kriegen wir die Kosten in den Griff. Ich habe dann auch weniger. Aber auch wieder deutsches Engineering. Das heißt, ich habe so viele Schnittstellen an der Basismaschine, damit wieder gewährleistet kann, dass ich bohren, sägen und was noch alles machen kann. Das heißt, die Schnittstellen sind so teuer, dass ich auch wieder nicht auf den Preis runterkomme.
Ja.
So, aber das ist, wie gesagt, deutsche Philosophie. Aber ich möchte nur sagen, dass man, wenn man mit Produkten hier nach China kommt, sich darüber im Klaren sein muss, welchen Markt bediene ich und bin ich wirklich in einem Niveau, in einem Preisniveau, wo ich meine Produkte absetzen kann gegen einen lokalen Mitbewerber.
Ja, ja, ja. Das ist fair, das ist wirklich wichtig, diese zwei Punkte. Oder der dritte Punkt gehört auch zu der Überlegung Produkt mit rein, marktkonformer Produkt. Das finde ich, ich stimme wirklich 120% zu, was du da sagst.
Einen letzten Punkt, den ich unterbreche, aber ich habe noch einen letzten Punkt, der natürlich auch wichtig ist. Für mich auf jeden Fall, das ist natürlich die Mitarbeiter. Ja. So, und das ist auch eine besondere Herausforderung, wenn du als Mittelständler hier nach China kommst. Es ist die Frage, zu was oder welchen Stand du hast. Ist ein Unternehmen bereits hier vor Ort, muss weiterentwickelt werden, oder du startest mit einem neuen Unternehmen? Ich habe zwei Unternehmen im Prinzip neu aufgebaut. So wichtig für mich war, dass ich eigentlich professionelle Mitarbeiter bekomme, die, ich würde sagen, 100% oder etwas mehr wie 100% in der Lage waren, die Funktionen auszuführen, das heißt Finanzen, Produktion, Logistik und so weiter. Der Nachteil ist die Entwicklung der Mitarbeiter. Wenn sie im Prinzip, wenn du sie 100% nutzt mit ihrer Funktion, kann es passieren, dass sie nicht sehr lange bleiben. Ja, das heißt, du musst damit rechnen, eigentlich für den Aufbau der Firma. Wenn die Firma wächst, ist das positiv, weil dann kann man unter Umständen ihnen eine andere Position oder eine höhere Position anbieten. Wenn das aber nicht der Fall ist, nach 2-3 Jahren, dann muss man schauen, dass man Mitarbeiter bekommt, die nicht mehr 100% die Funktion ausfüllen können, die vielleicht in dem Wert bei 70, vielleicht 80% sind, um einfach noch eine Entwicklungsmöglichkeit zu haben nach oben. Weil das ist ganz wichtig und da, denke ich, machen viele Unternehmen auch Fehler, dass man entweder zu niedrig, das Wissen oder die Professionalität zu niedrig einkauft, um das mal so zu formulieren, oder zu hoch. Ja, und das rekrutiert dann zu Fluktuation oder auch zu Misserfolgen und dass die Mitarbeiter selber auch nicht zufrieden sind. So, ich denke mal, auch ein Punkt, der für mittelständische Unternehmen wichtig ist.
Gerade in China, ne? Weil die Fluktuation wirklich sehr hoch ist, die Wettbewerber der Talente ist wirklich stark und da muss man sehr behutsam mit dem Thema Mitarbeiter umgehen. Und das, was du sagst, dass Mitarbeiter einstellt, die noch nicht auf 100% ist, einen Wachstumsraum noch hat, ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Marketing, Produkte, und Mitarbeiter in der Kürze gesagt, das sind die drei Punkte für die KMUs, die aus Deutschland kommen und in China Erfolg haben wollen. Das ist sehr wertvolle Tipps von dir. Und ich habe auch beobachtet, gerade bei den Mitarbeitern hast du einen sehr persönlichen Stil, wie du dein Mitarbeiter führst oder wie du dein Führungsteam führst. Du hast gerade in deiner aktuellen Firma so wie hast du das genannt, Core-Team oder ein Management-Team benannt, die das für das Geschäft zuständig ist, für den Erfolg der Firma auch in der Zukunft zuständig sein soll. Wie hast du diese Kultur aufgebaut um diese Management-Team?
Ja, also wichtig ist für einen Geschäftsführer, der in China tätig ist, wenn es möglich ist, die Mitarbeiter selber einzustellen. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Erfahrung, wie man Mitarbeiter im Einstellungsgespräch einschätzen kann. Ich habe aber auch bei bestimmten Managerfunktionen über ein Einstellungsgespräch hinaus den Mitarbeiter oder den zukünftigen Mitarbeiter dann auch zum Beispiel zu einem Abendessen eingeladen. um zu sehen, wie sind seine Verhaltensweisen, trinkt er viel Alkohol oder wie ist er kommunikativ drauf, ja, insbesondere von Mitarbeitern, die auch entsandt werden müssen nach Deutschland, weil das ist schon auch wichtig, dass man darauf achtet, dass man Mitarbeiter einstellt, die mit der, sag ich mal, auch mit der deutschen Kultur zumindest mal zurechtkommen können. Ja, das ist oftmals nicht sehr einfach. Und wenn ich an meine Anfangszeit denke, wo wir nicht nur Manager nach Deutschland geschickt haben, sondern auch, ich sage einfach mal, ja, Supervisor Vorarbeiter. Mhm. Die haben dann im Hotel oder in der Pension auf dem Küchentisch ihre Hähnchen geklopft, ja. Und also von daher muss man also auch immer schauen, dass man die Mitarbeiter auch kulturell einschätzen kann, so ein bisschen, dass das also nicht zu sehr ausartet.
So, ja, das ist
ein Punkt. Und ich denke mal, wichtig ist, dass man die Mitarbeiter selber einstellt und das nicht über HR-Leute machen lässt, sondern dass man das selber in die Hand nimmt, insbesondere für Führungspositionen.
Glaubst du, das ist extra in China wichtig, dass man wichtigsten Mitarbeiter selber einstellt?
Nein, ich glaube, das ist nicht nur in China so. Ich glaube, das ist, egal welches Unternehmen du weltweit irgendwo auf die Wiese stellst oder übernimmst, ich denke mal, es ist wichtig, dass du die Mitarbeiter, die du einstellst oder Mitarbeiter, die du im Führungskreis hast, dass du die richtig kennenlernst und einschätzen lernst.
Ja, also ich möchte langsam zu dem vierten Abschnitt kommen, und zwar, du bist ja schon 22 Jahre in China. Sollte eines Tages du auf die Idee kommst, nicht mehr in China zu arbeiten, welche Aufgabe reizt dich noch?
Also das ist eine ganz schwierige Frage im Moment. Ich habe ja noch 2,5 Jahre ungefähr, oder 2,5 Jahre hier in China. So lange läuft mein Vertrag. Aber ich muss auch sagen, ich war jetzt über 20 Jahre in China tätig, und das in Summe meine Arbeit, 50 Jahre bin ich jetzt im Beruf. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, liebäuglich wirklich in die Rente zu gehen, ja, soweit man das so formulieren kann, ja, aber einfach auch mal, sage ich mal, nicht mehr unter dem enormen Druck zu stehen, dem man hier in China eigentlich täglich ausgesetzt ist, einfach auch Ruhe und ja für andere Dinge des Lebens zu finden. Und von daher ist zunächst mal mein Plan, in die Rente zu gehen, vielleicht als Consultant für Unternehmen noch Ansprechpartner zu sein, um die Erfahrungen, die man gesammelt hat, noch zu vermitteln. Und ich spiele mit dem Gedanke, vielleicht ein Buch zu schreiben, über 20 Jahre Leben und Arbeiten in China. Es gibt sehr viele Bücher, aber vielleicht ein Buch, was richtig aus der Praxis herauskommt, mit Höhen und Tiefen, ist vielleicht keine schlechte Lektüre.
Ja, also da bin ich der erste Käufer von deinem Buch. Da denke ich, würde ich mich... Ich werde kaum noch erwarten können, das Buch zu lesen. Aber so wie ich dich hier einschätze, du wirst richtig wieder ins Zeug legen, viel Zeit investieren in das Buch, und das wird sicherlich ein Bestseller. Ich habe zum Schluss noch ein paar entweder und oder Frage, beziehungsweise ein paar persönliche Frage. Ich freue mich, wenn du da auch offen bist. Und wenn du jetzt in deine China-Zeit guckst, du hast ja viel Dienstreise, wenn du unterwegs bist im Hotel, nimmst du internationales Frühstück oder oder chinesisches Frühstück? Entschuldigung.
Das kommt darauf an. Sowohl als auch. Ja, also oftmals ist man unterwegs, dann hat man nur chinesische Hotels. Insofern erübrigt sich die Frage mit westlichem Essen oder westlichem Frühstück.
Stimmt.
Aber in der Regel in internationalen Hotels mixe ich eigentlich beides. Ja? Also ich mag die, die Suppe am frühen Morgen, die chinesische Suppe, Nudelsuppe. Aber ich mag natürlich auch gewisse westliche Produkte. Ja. So, insofern ist es oftmals ein Mix. Das ist wahrscheinlich, ja, wenn man so lange da ist, dann liebt man noch das chinesische Essen. Also.
Ja, also das entspricht auch meiner Erfahrung mit der Interviewpartner. Die alle, die über 20 Jahre in China sind, sagen auch, ich insbesondere die Nudelsuppe morgens liebe ich. Und die noch nicht 20 Jahre China haben, sagen eher, dass sie lieber westliches Frühstück haben wollen. Und wenn du jetzt, du nutzt natürlich WeChat, das ist klar, als Kommunikationsapplikation. Wenn du da in dein WeChat aufmachst, von den Kontakten, hast du mehr chinesische Kontakte oder mehr internationale Kontakte?
Um ehrlich zu sein, mehr chinesische.
Ja,
das, ich muss sagen, ich habe ein relativ großes Netzwerk hier in China, zumal ich auch hier eine Association gegründet habe, die DUSA, European Association Suzhou, die ich 2002 mit einigen Veteranen hier in China gegründet habe und die nach wie vor existiert, wo wir mittelständische Unternehmen ja zur Verfügung stehen, beratend zur Verfügung stehen. Und von daher ja, hat man halt ein relativ großes Netzwerk und ich muss auch sagen, das Netzwerk hat mir geholfen, bei verschiedenen Unternehmen auch die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren. Also nicht über, ja, über die Headhunter, so heißen die hier in China, zu gehen, sondern wirklich über das Netzwerk, was man selber aufgebaut hat, über die Erfahrungen und Dinge, ja, über die Kontakte dann auch Mitarbeiter bekommen hat oder empfohlen bekommen hat, die dann, wo man auch wusste, okay, von denjenigen, wenn ich da jemanden bekomme, der wird mir also keinen Mitarbeiter rüberschicken, den man nicht verwenden kann. Also auch das ist ein wertvoller Zweck, wenn man ein relativ gutes Netzwerk hat.
Wenn du in China unterwegs bist, bist du mehr mit Didi unterwegs oder mit Taxi oder mehr mit U-Bahn unterwegs? Was ist dein Verkehrsmittel in China?
Ich bin Deutscher, ich fahre Auto.
Okay. Das ja, ist auch fair.
Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs. Ansonsten, und ich fahre auch selber hier in China. Ansonsten, wie gesagt, je nachdem, was zeitlich am besten passt, weil auch Autoverkehr in China ist inzwischen nicht mehr so wie vor 20 Jahren, wo nur Taxis und Autos von den Behörden gefahren sind und zwar die Straßen schon existiert haben, wo man sich gefragt hat, was ist denn hier los? Aber das ist alles Vergangenheit. So, inzwischen ist, sag ich mal, der Fast-Speed-Train nach Peking die optimale, sag ich mal, das optimale Verkehrsmittel für größere Strecken. Selbst Flugzeug macht da zum Teil keinen Sinn mehr, weil durch Verspätung und ja, Verschiebung von Flugzeugen und Flugzeiten man auch da nicht mehr sicher ist, ob man rechtzeitig ankommt. Also von daher eigentlich Zugverbindungen in China sind relativ gut inzwischen. Ja, und die verwende ich also auch sehr oft.
Ich weiß, du bist ein Suzhou-Fan. Die Stadt, wo du lebst, wo du arbeitest. Nach einer kurzen Unterbrechung in Deutschland bist du wieder zurück nach Suzhou gekommen. Aber was vermisst du in Suzhou trotzdem, was du aus Deutschland kennst und nicht bekommst?
Also das ist im Prinzip fast nicht mehr der Fall, dass du in China nicht mehr das bekommst. Das Einzige, was ich würde sagen, ist nach wie vor, aber inzwischen auch nicht mehr, kann ich auch nicht mehr sagen, das war Wurstsorten oder Käsesorten. Wenn du also das nimmst, das war in der Vergangenheit immer alles das Gleiche. Es hat anders ausgesehen, aber es hat immer das Gleiche geschmeckt. So inzwischen haben wir allerdings auch deutsche Metzger hier in China, die im Prinzip eigentlich ganz gute Produkte herstellen und man das nicht mehr so vermisst. Ansonsten würde ich sagen, gibt es kaum etwas, was man jetzt von Deutschland eigentlich herbringen muss. Das sind vielleicht noch verschiedene Artikel aus dem Drogeriemarkt, den man hier nicht bekommt, das man hier nicht bekommt, oder extrem, weil sie hier sehr teuer sind. Ja, so dass dann, es macht mehr Sinn, Artikel aus Deutschland zu kaufen, einfach vom Preis her.
Ja, danke schön, Thomas. Ich habe eine allerletzte Frage und du hast ja ein großes Netzwerk und vielleicht hast du noch eine Idee, welchen Experten, China-Experten aus Deutschland würdest du uns noch für die Sendung empfehlen?
Ja, eigentlich fallen mir jetzt spontan zwei Herren ein.
Oh, ja, auch, ja, ich nehme auch zwei.
Leider keine Damen, also da sind wir in Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert.
Okay.
Nach wie vor immer noch Herren. Das wäre einmal der Herr Franz Lang. Franz ist auch langjährig tätig in China, inzwischen vom Angestellten zum Selbstständigen geworden. Er hat ein eigenes Unternehmen hier inzwischen gegründet und ist in einem Bereich tätig, der sicherlich für mittelständische Unternehmen sehr interessant ist. Das ist im Bereich der Wartung, im Umweltmanagement, in der Modernisierung. Und das, denke ich mal, mit sehr viel Erfahrung inzwischen, weil er ist auch annähernd, ich denke mal 16 Jahre, glaube ich, hier in China. Und er kann da sicherlich den Zuhörern eine ganze Menge auch aus diesem Bereich mitteilen und an Erfahrung weitergeben. Die zweite Person, die mir einfällt, ist der Hans-Dieter Müller. Er ist ein Unternehmer, der ein Unternehmen hier aufgebaut hat in China, selbstständig ist, auch ein mittelständisches Unternehmen mit auch einer Niederlassung in Singapur, das heißt also auch aus weiterer Asien-Erfahrung, auch langjährig in China. Und ich denke, er kann den Zuhörern etwas sagen, wie man Unternehmen gründet, wie man als Unternehmer in China Prinzip erfolgreich ist.
Ja, super. Also ich freue mich, wenn du da Kontakt herstellen kannst. Bei Herrn Land habe ich die Kontakte. Wenn du jetzt sagst, das stimmt, das ist ein idealer Interviewpartner auch für das Programm. Und Hans-Dieter Müller kenne ich ihn leider nicht, aber wäre schön, wenn du mir da Kontaktdaten übermitteln kannst.
Ja, kann ich gerne machen.
Super. Ich bedanke mich, Thomas, für deine Zeit und wünsche dir natürlich eine schöne Vorweihnachtszeit. Wann fliegst du nach Deutschland?
Ich werde jetzt ein nächstes Wagnis durchführen. Ich werde am 18. Dezember nach Deutschland fliegen. Ich habe heute noch einen Covid-Test gemacht, hier in China. Und ja, werde dann voraussichtlich bis zum 6. Januar in Deutschland sein, dann wieder zurück nach China und ja, dann werde ich schauen, wie ich durch die Quarantänezeit hier in China kommen werde.
Ich wünsche dir viel Erfolg damit und insbesondere drücke dir den Daumen, dass zumindest die Reisebestimmung in Deutschland nicht endet, dass du keine Quarantäne machen musst aus China in Deutschland und dass du dann mit deiner Familie Weihnachten feiern kannst.
Ja, das hoffe ich auch so. Und ja, ich wünsche dir auch alles Gute, den Zuhörern ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest, was vielleicht dieses Jahr etwas anders ausfallen wird. Wobei, muss nicht schlechter sein. Man rückt vielleicht ein Stückchen näher zusammen. Man ist vielleicht geduldiger, ruhiger. Und dann wünsche ich ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2021.
Dankeschön, Thomas. Und bis bald.
Ciao, Jen.